eigentlich ist das alles da. Es ist in uns. Müheloses Gehen und Lust an Bewegung ist eigentlich in uns. Durch zu viel Anstrengen und der Überzeugung, wir müssten was leisten und tun und auch jetzt beim Wandern zum Beispiel viel Strecke machen und so, dann gibt es viel Anspannung und Zusammenziehen. Häufig ist es so, weil wir uns oft mit Hosen oder auch Röcken sehen, die ja in der Taille ihren Bund haben. Und dann ist es so, als ob in der Taille eine Trennung wäre und das Becken zu den Beinen nach unten gehören würde. Das ist aber nicht so. Ich kann mich zum Rucksack hin nach hinten öffnen und dann öffnet sich meine Vorderseite und ich kann wieder leichter durchatmen. Dann kann ich das Fass als Unterstützung wahrnehmen und nicht als schwere Last, die ich auch noch schleppen muss. Da liegt man also auf dem Rücken und hat die Füße aufgestellt, hat eine Unterstützung unter dem Kopf und dann richte ich mich aus und dann bin ich voller Energie im Weitergehen.
Hola, Servus, Moin und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christo und in dieser Folge soll es um die Lust auf das Wandern gehen. Wie schaffen wir das, neue Lust auf das Wandern, auf das Unterwegssein zu Fuß zu entwickeln, wenn diese Lust möglicherweise ein bisschen gelitten hat in der Vergangenheit, wenn es da was gab, was Körperliches, was uns die Lust am Wandern ein bisschen verdorben hat oder wir vielleicht gar nicht aufbrechen, weil wir wissen, packen wir nicht so richtig, da wird was zwicken, da wird was wehtun. Ich bin auf ein Angebot gestoßen, was ich total interessant fand, direkt im ersten Moment. Und zwar ist es ein Angebot von Maike Lenz Scheele. Maike bietet unter dem Namen Wanderlust ein Coaching entweder in 1:1 Variante oder in Seminarform an, das verspricht, schmerzfreier gehen zu können und generell mehr Leichtigkeit, mehr Lust wieder in das Wandern oder auch in andere Bewegungen zu bringen. Ich fand das vor allem sehr, sehr interessant, weil sie mit einer Technik arbeitet, von der ich so noch nie gehört hatte, die auch in Deutschland gar nicht so bekannt ist. Maike hat diese Technik in New York kennengelernt. Sie war dort lange als Tänzerin, ist aber eben auch gerne in der Natur unterwegs. Und das, was sie dort selbst gelernt hat, was sie aber mittlerweile auch seit über 20 Jahren weitergibt an andere Menschen, das hat sie irgendwann zusammengebracht zu diesem Angebot, was eben besonders Menschen helfen soll, die gerne wandern gehen. Ich habe Maike eingeladen in den Frei-Raus-Podcast, weil ich gerne mehr darüber erfahren wollte, wie das alles so funktioniert und weil ich mir sicher war, dass auch dich als Hörer oder Hörerin dieses Podcasts das weiterbringt, weil das einen neuen Input, eine neue Perspektive nochmal liefert. Denn die Art und Weise, wie sie arbeitet, das weiß ich jetzt nach diesem Gespräch, das du gleich hören wirst, die ist tatsächlich etwas anders als die gelernten Herangehensweisen, die wir oft haben. Ich bin Maike sehr dankbar, dass das kein Werbetalk geworden ist, sondern dass sie wirklich rein inhaltlich erzählt und uns da mitnimmt. Wenn du aber Interesse hast, dir ihr Angebot anzugucken, ich sag nach unserem Gespräch nochmal was dazu, wo das möglich ist, wo du Maike findest und wo du das alles noch ein bisschen vertiefen kannst. Jetzt lass uns erstmal reingehen in das Gespräch. Wir machen vorher nur noch eine Sache. Wir atmen nochmal tief durch. Der Sommer klopft ganz schön laut an und bestimmt willst du dieses Jahr auf eine kleinere oder auch größere Wanderung aufbrechen, vielleicht sogar in den Bergen. Welche Schuhe sind da die richtigen? Brauchst du ein GPS-Gerät? Und wo findest du die schönste Tour für deine Bedürfnisse? Alles Fragen, auf die du beim Alpin-Magazin Antworten findest. Alpin gibt es nicht nur als Printausgabe, Alpin hat auch ein riesiges, exklusives, digitales Angebot. Alpin Plus heißt das und bringt dir Zugang zu hunderten Produkttests. Du kannst alle Printausgaben seit 2018 elektronisch abrufen und natürlich auch das aktuelle Heft immer als E-Magazin lesen. Außerdem haben Alpin Plus AbonnentInnen Zugriff auf exklusive fürs mobile Lesen aufbereitete Highlight-Artikel, auf Gewinnspiele und Verlosungen. Um herauszufinden, ob das Angebot sich lohnt, kannst du einen Testmonat für 99 Cent abschließen. Normalerweise. Als Frei-Raus-HörerIn bekommst du jetzt für den gleichen Preis aber sogar zwei Testmonate. Alle Infos zu den zwei Monaten Alpin Plus für 99 Cent findest du auf alpin.de/frei-raus. Liebe Maike, herzlich willkommen bei Frei Raus.
Vielen Dank, lieber Christo. Ich freue mich, hier zu sein.
Wir wollen heute mal sprechen über die Lust am Wandern, die Lust am zu Fuß unterwegs sein. Die Lust leidet ja manchmal so ein bisschen, wenn es uns nicht so gut geht beim Wandern. Ne? Also wenn wir Schmerzen haben, wenn wir Probleme haben, wenn irgendwas zwickt oder wir vielleicht sogar gar nicht loslaufen, weil wir eben Beschwerden haben, sei es Knieprobleme, sei es in anderen Gelenken, sei es Rücken oder was auch immer. Es gibt ja einiges, was uns so davon abhält, manchmal eben Freude zu haben am Wandern oder überhaupt zu starten. Oder wo wir dann sagen nach so einer Wanderung, oh, das war jetzt so hart, das mache ich jetzt erstmal nicht nochmal. Damit beschäftigst du dich, ne? Wie wir das wieder hinkriegen, dass diese Lust, diese Freude am Wandern, am zu Fuß unterwegs sein größer wird. Wie machst du denn das?
Naja, erstmal lade ich Menschen ein, mit mir zu kommen. Und dann beobachte ich ganz genau, wie die gehen, wie die Gewohnheiten sind des Gehens. Und lade auch die Teilnehmenden ein, selber sich zu beobachten. Denn das ist am wichtigsten. Nicht, dass ich ihnen sage, was sie falsch machen, in Anführungsstrichen, sondern dass sie selber merken, so mache ich das. Und vielleicht gibt es auch noch andere Optionen. Und diese anderen Optionen, die zeige ich ihnen dann auf. Und am wichtigsten dabei ist, dass man gut koordiniert geht. Jetzt nicht einfach nur so Kleinigkeiten im Körper verändert, irgendwie, was weiß ich, den Abstand der Füße größer oder kleiner macht oder breiter oder enger, sondern dass man schaut, wie ist denn mein ganzes Körpersystem ausgerichtet? Wie gehe ich überhaupt? Bin ich so ganz der Schwerkraft hingegeben und stapfe so auf dem Boden? Es ist natürlich anstrengend und belastet die Gelenke. Oder kann ich auch dreidimensional ausgebreitet sein in meinem gesamten Körpersystem, vom Kopf bis zu den Füßen, von Vorder- bis Rückseite, so dass es dann einfach viel leichter geht. Und wenn die Leute das merken, so fühlt sich's viel leichter an, dann kommt eigentlich immer so eine Rückmeldung von, wenn das so leicht geht, dann können wir jetzt auch die Tour machen oder das und das unternehmen.
Das klingt jetzt für jemanden, der sich damit noch nicht so intensiv beschäftigt hat, möglicherweise so ein bisschen vage, ein bisschen schwer greifbar, noch vielleicht sogar ein bisschen kryptisch. Aber genau das wollen wir jetzt ja machen in diesem Gespräch, das verständlicher machen. Was heißt denn dreidimensional ausgerichtet sein im gesamten Körper?
Ja, das hat was mit unserem Selbstbild zu tun. Und wir sehen ja oft Fotos von uns, die sind eindimensional. Wir schauen in den Spiegel und sehen uns eindimensional. Und viele Menschen nehmen sich selbst dadurch auch eindimensional wahr, wie so eine Fläche. Und das macht natürlich was mit der Art und Weise, wie ich mich bewege. Dann nehme ich mich noch über Schmerzen wahr, wenn eben was wehtut. Und all diese Dinge führen dazu, dass ich mich eher zusammenziehe, statt mich auszubreiten. Und wenn ich mein Körperbild da aktualisiere, neu vermesse, könnte man sagen, dann ist dieses Dreidimensionale eigentlich eine ganz natürliche Folge, weil wir sind ja dreidimensionale Wesen. Das heißt, wir hören eigentlich lediglich auf, uns zusammenzuziehen.
Wie ist das sichtbar? Also siehst du sofort, wenn jemand in Anführungszeichen falsch läuft oder unrund? Ich weiß nicht, wie würdest du das bezeichnen, wenn jemand nicht so läuft, dass es rund ist? Für mich gerade schwer, überhaupt da Begrifflichkeiten zu finden. Wie machst du das?
Ja, unrund passt schon, glaube ich, ganz gut. dass es nicht keinen Bewegungsfluss hat oder keinen guten Bewegungsfluss, ne? Dass es holperig ist. Die Menschen sagen dann auch, es fühlt sich irgendwie so schwerfällig an. Mein Gehen ist so mühsam. Ja, ich sehe das sofort. Das ist tatsächlich so. Das ist aber auch die Erfahrung. Ich mache das jetzt ja schon 25 Jahre und dann hat man einfach einen Blick dafür. Das geht aber nicht darum, dass ich den Leuten sage, was sie anders machen müssen, sondern dass sie es selber feststellen. Denn nur dann ist es nachhaltig, dass sie es langfristig auch verändern können. Und es hat immer was mit dem Verhältnis von Kopf und Wirbelsäule zu tun. Da ziehen wir uns oft zusammen. Und wenn wir das mitkriegen, und ich mache das jetzt gerade, du hörst es vielleicht auch an meiner Stimme, die klingt ein bisschen gepresster. Und das wirkt sich nicht nur auf die Stimme aus, sondern eben auf meine Fußgelenke und auf alles. Jetzt höre ich damit mal wieder auf. Dann klingt meine Stimme anders. Und du kannst dir vorstellen, dass auch meine Gelenke geschmeidiger sind. Jetzt bin ich ja nur zu hören, aber über die Stimme kann man das, glaube ich, auch wahrnehmen.
Und was du jetzt gerade gemacht hast, ist ein, du hast dich zusammengezogen zwischen Kopf und Wirbelsäule und dann im Prinzip wieder lang gezogen. Kann man sich das vorstellen wie so ein, nein?
Nein, nicht lang gezogen, sondern ich habe aufgehört, mich zusammenzuziehen. Ja. Weil sonst komme ich vom Regen in die Traufe. Und das machen viele Menschen, wenn sie eine Gewohnheit bei sich feststellen. Sagen wir mal, jemand sitzt am Schreibtisch und merkt, dass er so zusammengesunken am Schreibtisch sitzt. Meistens durch Rückenschmerzen oder Schulter-Nacken-Probleme. Und dann wird das Gegenteil gemacht, nämlich sich zu überstrecken. Und dann bin ich nur in der Anspannung drin, weil das kann ich nur halten. Und das bringt mir keine nachhaltig gute Veränderung. Die kommt, wenn ich zum Beispiel wahrnehme, ich gehe zusammengesunken oder ich sitze zusammengesunken, dass ich das wahrnehme und dann dieser Verführung, das Gegenteil zu machen, widerstehe und mir stattdessen ein paar mentale Anweisungen gebe. Und die sorgen eben dafür, dass ich koordinierter bin. Das könnte zum Beispiel sein, dass ich dann meinen Halsmuskeln sage, ja, ich spreche mit denen. Ja, ich sage meinen Halsmuskeln, ihr dürft weniger tun. Mein Kopf kann sich oben auf dem Atlas, dem allerobersten Halswirbel, ausbalancieren. Und die Wirbelsäule folgt dem Kopf nach oben. Da ich jetzt sitze, spüre ich die Sitzknochen im Kontakt zum Stuhl nach unten. Und ich merke, wie so eine leichte Beweglichkeit durch meinen ganzen Körper fließt.
Das heißt, es wirkt sich auch direkt auf das Gehen aus, ja, wie ich mein Kopf im Verhältnis zur Wirbelsäule positioniere oder aufspanne oder trage.
Oder ruhen lasse und er sich ausbalanciert. Also du merkst schon, da ist die Wortwahl total wichtig.
Ja, ja, total. Ich habe es gerade gemerkt, als ich trage gesagt habe, das ist, hat schon wieder was von Schwere, ne, wenn ich den tragen muss.
Genau, aber es geht darum, diese Tu-Worte nicht zu benutzen, sondern einladende Formulierungen zu finden, die ein Geschehen lassen ermöglichen. Weil eigentlich ist das alles da. Es ist in uns, müheloses Gehen und Lust an Bewegung ist eigentlich in uns. Durch zu viel Anstrengung und der Überzeugung, wir müssten was leisten und tun und auch jetzt beim Wandern zum Beispiel viel Strecke machen und so, dann gibt es viel Anspannung und Zusammenziehen. Und wenn ich das bemerke, das ist immer halt der erste Schritt, das muss ich mir erstmal mitkriegen, dann kann ich es wieder loslassen und mich dreidimensional ausgerichtet wiederfinden, könnte man auch sagen.
Wenn wir Beschwerden haben, dann gehen wir oft orthopädisch daran und das ist ja sehr technisch. Ich habe so das Gefühl, das ist so ein Ansatz, der jetzt nicht ganz dem entspricht, was du so machst, da eben nur technisch ranzugehen und sagen, pass auf, wir müssen jetzt hier gewissen Winkel haben im Gelenk oder so, sondern es ist doch viel, ja, wie ist es? Wie würdest du es beschreiben, wie du da rangehst? Es ist technisch vermutlich nicht. Es ist ganzheitlich einfach, oder? Also in ein Zusammenspiel.
Für mich ist es gesamtheitlich, weil es geht schon auch um eine Form von Technik im Sinne von Hebelgesetze zu nutzen. Und nicht nur der Schwerkraft nachgeben, sondern die Auftriebsenergie, die auch in uns ist, zu nutzen. Also das sind schon einfach Gesetzmäßigkeiten, die uns alle umgeben, die einfach da sind und die ich nutzen kann. Die Ergonomie, das sind ja Dinge, die ich auch sehr verwende. Aber ich habe eben einen gesamtheitlicheren Blick auf das Ganze. Und nicht so symptomhaft. Also oft kommen die Leute, sagen halt, ja, mir tut's Knie weh. Und was kann ich machen, dass das weggeht? Und dann ist vielleicht das Knie das Letzte, was ich betrachte. Im Betrachten des gesamten Menschen kann das Knie aber sich dann wieder freier und leichter bewegen. Und dann kommt es so wie, ah, das Knie tut ja auch gar nicht mehr so weh.
Was kann das beispielhaft sein? Ich meine, du hast ja mit vielen Menschen schon gearbeitet und da kamen mit Sicherheit schon einige, die Knieprobleme hatten. Was für Ursachen kann das haben?
Also ich selber habe auch Knieprobleme. Ich bin von meinem Erstberuf her Tanzpädagogin und ich habe mich in meinen 20er und 30er Jahren sehr viel auf die Knie geschmissen und auf den Boden und rum und hoch und zwar mit Knieschützern, aber das war jetzt nicht unbedingt sanft alles. Und wenn ich jetzt bergauf gehe, sehr steile, hohe Stufen so steigen muss, wie ich das gerade im April in der Cinque Terre erlebt habe, 45 Minuten steil bergauf, danach 45 Minuten steil bergab, dann tun mir die Knie weh. Das ist einfach so mit meinen 60 Jahren, die ich jetzt zähle, das spüre ich. Und es sind einfach ja auch Alterserscheinungen. Ein junger Körper nimmt das nicht so doll wahr. Das ist eine Sache davon. Also das sind jetzt Vorbelastungen, würde ich das nennen. Und das kann aber auch sein, dass jemand eine Schonhaltung einnimmt, weil er hat eine Verletzung und hat sich dann eine Schonhaltung angewöhnt, die zu einem Dauerzustand wird und er sie das gar nicht mehr merkt. Ja, es kann auch einfach eine ungünstige Haltung sein, die man sich angewöhnt hat, weil man irgendjemanden nachahmt und das findet alles ganz unbewusst statt.
Wie schnell kommt man da so dahinter? Das ist wahrscheinlich schwer zu verallgemeinern. Also wie lange brauchst du so im Schnitt, um das zu sehen beziehungsweise ein Gefühl dafür zu kriegen? Wobei du auch schon gesagt hast, es geht gar nicht darum, dass du das merkst, sondern dass vor allem eben diejenigen das merken, um die das geht. Aber dauert das Wochen? Dauert das Monate?
Nein, wenn es passt, dann ist es wirklich Klick. Das kann also sehr leicht und schnell gehen oder auch nicht. Also das hängt eigentlich mehr von der Person ab, wie offen und neugierig die ist. Aber ich kann da mal zwei Beispiele nennen. Und zwar, ich führe ja auch Webseminare durch und da lasse ich die Leute auch selber gehen. Ich gehe in meinem Raum, die gehen in ihrem Raum und dann frage ich die, wenn du jetzt gehst, ist dein Fokus mehr auf dem Aufsetzen des Fußes oder auf dem Ablösen des Fußes? Und da sagen die meisten auf dem Aufsetzen. Und wenn man da den Fokus verschiebt und mehr Aufmerksamkeit auf das Ablösen der Ferse bringt, ändert sich sofort das ganze Gehen. Wenn die ZuhörerInnen das jetzt ausprobieren mögen, werden sie das auch feststellen. Weil das eine ist eben, das ist auch eine Gewohnheit, die viele haben. Man schnickt mit dem Unterschenkel so nach vorne, dann fällt die Ferse auf den Boden und das ist so ein Ruck, der durch den ganzen Körper geht. So eine Erschütterung. Und das die ganze Zeit und dann noch mit so ein bisschen Speed dahinter, weil man will auch schnell und zügig ankommen. Das hat eine Auswirkung. Und wenn ich mit den Fersen hinter meinem Körper den Fuß abrolle, sanft, so als ob ich eine Banane schälen würde mit so einer Qualität, dann ist mein Gehen völlig anders von der Qualität. Ich komme genauso schnell vorwärts und es ist vor allen Dingen, also das kriegt so ein eigenes Momentum. Und die Leute sagen immer, ach, das fühlt ja sich so an, als ob ich Rollen unter den Füßen hätte. Auf einmal gehe ich wie von alleine oder es geht sich wie von alleine.
Das bedeutet aber auch Achtsamkeit. Die ist notwendig beim Wandern und es wäre kontraproduktiv, da dann gleich auf Strecke zu gehen, weil ich das ja auch, ich muss das ja im Prinzip neu automatisieren im besten Fall, was sich über Jahre, Jahrzehnte eingeprägt hat. Das ist ja, selbst wenn ich es erkenne, dann nicht innerhalb von ein paar Minuten gelöst, sondern es muss sich ja dann erstmal wieder neu bilden, halt dieser Automatismus.
Absolut. Und jemand, der das schon für sich erfahren hat als hilfreich und das auch anwendet, jemand war nämlich letzten Samstag mit dabei, und der sagt, das bringt mir so viel und es ist so viel leichter damit zu gehen, also mit Fersen hinter dem Körper abzurollen. Und dann hat er seine Wanderschuhe angezogen im Auto auf dem Parkplatz von dem Wanderweg. Und wir waren dann an der ersten Strecke. Ich habe das nochmal wiederholt mit den Leuten, weil nicht alle das jetzt kannten. Die hatten ja unterschiedlichen Informationsstand. Und dann sagt er, das ist sehr interessant. Als ich meine Wanderschuhe angezogen habe, kamen meine ganzen alten Muster wieder durch. Und das ist so typisch, ne? Wir haben den Kontext und die Schuhe stehen für den Kontext alte Gewohnheit und dann kommt die eben wieder.
Die Schuhe sind ja oft so ein Teil von dem, von der Ausrüstung, von der Hardware, an der wir dann meinen, schrauben zu müssen, wenn was nicht so richtig funktioniert. Gute Schuhe zu haben ist ja auch wichtig, damit wir nicht umknicken und so weiter. Oder wir gucken dann, dass wir uns Sohlen besorgen, die uns irgendwie helfen. Oder leichtere Ausrüstung. Aber das sind ja dann nur, letztlich ist nur ein Herumarbeiten an den Symptomen und nicht an den Ursachen. Und du gehst hin und sagst, nee, mal bevor du auf die Schuhe guckst, guck mal, wie gehst du eigentlich, ne?
Genau. Ja, das Wie ist das Entscheidende.
Wenn unser Gelenk stabil ist, dann schaffen wir es eben nicht umzuknicken, obwohl vielleicht dann der Schuh nicht optimal ist. Das ist einfach noch ein zusätzlicher Schutz vorm Umknicken. Ich glaube, so dieses Umknicken und auch Stürze, das sind ja vermutlich die meisten auch Unfälle so beim Wandern, oder? Die meisten Verletzungen beim Wandern, Stolpern und so weiter, sich dann hinlegen. Und das lässt sich ja vermeiden, wenn wir mehr Stabilität haben, oder? Also Stabilität, sind wir jetzt auch wieder bei den Begrifflichkeiten, das klingt jetzt schon wieder sehr, einfach sehr stabil, sehr festgefahren und gar nicht so leicht. Würdest du trotzdem sagen, Stabilität ist wichtig?
Schön, dass du gezögert hast. Ich spreche tatsächlich von einer flexiblen Stabilität oder einer elastischen Stabilität oder eine positive Instabilität. Also das sind so Worte, die ich dann einführe für dieses Neue, was man erlebt. Weil natürlich wollen wir auch, wir brauchen auch stabile Gelenke, das ist und Bänder, das ist jetzt überhaupt keine Frage. Aber ich wollte noch was sagen, weil du eben gesagt hast, wie lange dauert das? Nachdem ich das in dem Webseminar angeboten hatte, ne, so mit den Fersen abrollen hinter dem Körper, dann kam, habe ich am nächsten Tag die Rückmeldung von einer Frau bekommen, die gesagt hat, seit 2 Jahren konnte ich nicht mehr ohne Schmerzen laufen. Und jetzt bin ich sogar bis in die Stadt gefahren und ins Museum gegangen. Und ich konnte da wieder das tun, was ich so gerne mache, nämlich ins Museum gehen und wieder zurücklaufen zur Straßenbahn und zurückfahren. Und das konnte ich 2 Jahre nicht machen. Und sie hat eben an dieses Fersenabrollen gedacht. Das Denken ist da so wichtig. Und noch ein anderes Bild, was ich verwendet hatte, den virtuellen Badeanzug. Und mit diesen beiden Bildern hat sie den ganzen Weg sich beschäftigt und konnte so viel schmerzfreier gehen. Und das war nach 1,5 Stunden Webseminar. Also von daher, das dauert nicht ewig, bis man das verändern kann.
Ja, Wahnsinn. Der virtuelle Badeanzug, den müsstest du jetzt einmal bitte erklären.
Für manche macht er Sinn, für andere nicht. Das ist wie immer mit Bildern. Es geht darum, wo wir das Becken zuordnen. Und das hat wieder was mit der Verteilung des Gewichtes im Körper zu tun. Häufig ist es so, auch wieder so ein Bild, weil wir uns oft mit Hosen oder auch Röcken sehen, die ja in der Taille ihren Bund haben. Das T-Shirt nach oben. Und dann ist es so, als ob in der Taille eine Trennung wäre und das Becken zu den Beinen nach unten gehören würde. Das ist aber nicht so. Rein funktional gesehen gibt es die Einheit von Kopf, Wirbelsäule und Becken oder Rumpf, der ganze Rumpf und der Kopf. Das ist eine funktionale Einheit. Und dann gibt es Arme und Beine, das sind frei bewegliche Gliedmaßen. Um das zu verdeutlichen und möglichst schnell daran denken zu können, nutze ich das Bild des virtuellen Badeanzuges. Ich stelle mir also vor, ich trage einen Badeanzug, natürlich in meiner Lieblingsfarbe, und der geht vom Beckenboden bis hoch zu den Schultern. Das heißt, ich ordne mein Becken in Gedanken der Wirbelsäule und den Kopf nach oben zu und gehe mit dem Bild durch den Raum und dann wechsle ich einfach meine Vorstellung und gehe mit einer Hose, den Jeansgang. Und dann ändert sich mein Gehen und meine Verteilung des Gewichtes im Körper. Das kann man sich vielleicht jetzt ein bisschen schlecht vorstellen, wenn man es nur anhört. Man muss es tatsächlich ausprobieren, um das auch erleben zu können. Und dann kann man da ein paar Mal wechseln mit virtuellem Badeanzug, nach oben ausgerichtetes Becken oder Jeanshose anziehen und Becken gehört zu den Beinen nach unten. Und es ist meistens ein bisschen schwerfälliger und steifer.
Das ist ja interessant. Da könnte man ja jetzt denken, dass möglicherweise Personen, die sich als männlich definieren und weniger oft ein Kleid, einen Badeanzug oder ähnliches tragen, grundsätzlich größere Probleme haben. Aber es ist eine steile These.
Ja, wenn ich Männer in den Kursen dabei habe, dann gebe ich auch immer den Hinweis, dass auch Turner Trikots tragen. Also bei dem Badeanzug haben jetzt ja Männer eher selten an. Von daher, also so ein Turntrikot, das ist auch das Bild, was jetzt Männer für sich dann nutzen können.
es führt uns vielleicht, die Brücke ist jetzt lang, die ich schlage, aber Turntrikots in eine Zeit so vor gut 100 Jahren zurück. Und das, was du so machst, das hat ja seinen Ursprung möglicherweise schon weit, weit vorher. Aber so Anfang des 20. Jahrhunderts, da gab es jemanden, der hat eine Technik, da ist wieder dieses Wort, entwickelt, die sogenannte Alexander-Technik. Die beschreibt das ja ganz gut, was du da tust. Holst du viel deiner Inspiration her? Magst du mal grob skizzieren, was diese Alexander-Technik ist und wer dieser Frederik Matthias Alexander war?
Ja, also ich würde sagen, Alexander-Technik ist meine Basis, mit der ich arbeite. Was ich aber auch immer mit damit verbinde, sind hypnosystemische Kontexte, die da reinkommen, weil das kann man auch nicht mehr lassen, wenn man sich damit mal beschäftigt hat. Aber F.M. Alexander lebte von 1869 bis 1955. Er wurde sehr alt. Er ist Australier gewesen und hat aber die längste Zeit seines Lebens in London gelebt. Und er war motiviert, sich mit sich selbst zu beschäftigen, weil ihm die Stimme weggeblieben ist. Deshalb hat man, ich habe ja eben so ein Beispiel gemacht, wenn ich mich anspanne, hast du auch an meiner Stimme gehört, dass die gepresster klang. Er war nämlich Shakespeare-Rezitator und er wollte sehr gerne auf der Bühne rezitieren. Und das ging dann irgendwie nicht mehr. Und dann hat er sich eben durch Selbstbeobachtung auf den Weg gemacht, das zu verändern, weil damals hat er keine Hilfe gefunden. Und wir dürfen uns vorstellen, es gab keine Logopäden und es gab auch noch keine Psychotherapie. Es gab viele Dinge noch nicht, die heutzutage für uns ganz selbstverständlich sind. Und ein gesamtheitliches Verständnis von dem Zusammenwirken von Physis und Psyche, das war auch noch nicht im Gedankengut der Menschen, im Zeitgeist. Und er war wirklich einer der Ersten, der das herausgefunden hat. Er hat von Psychophysical Unit gesprochen. Das heißt, jeder Gedanke, den ich denke, der hat eine körperliche Auswirkung. Und natürlich auch eine emotionale. Wirkt sich auch mein Verhalten aus. Also das sind die vier Ebenen, mit denen wir es immer zu tun haben. Und bei ihm ging es eben erstmal um die Stimme. Und dann hat er aber gemerkt, die Prinzipien, die er entwickelt hat für sich, die sind nicht nur für Menschen, die gerne rezitieren möchten oder als Schauspieler auf der Bühne stehen möchten, wirksam, sondern für alle möglichen Menschen und bei jeder Tätigkeit. Sie sind also multikontextuell anwendbar. Und das ist was ich nach 25 Jahren damit arbeiten immer noch so großartig finde, dass ich die in jedem Kontext anwenden kann. Ich habe ja gesagt, ich war Tanzpädagogin und Tänzerin und das war mein Ursprung, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, weil ich da eben Hüftprobleme hatte und mir einen Wirbel weggedrückt habe und irgendwie nicht mehr tanzen konnte. Und dann habe ich die Alexander-Technik damals auch in New York kennengelernt und die hat mir verholfen, dass ich wieder tanzen konnte. Ich würde sagen, die Alexander-Technik beruht auf Prinzipien. Eins habe ich jetzt schon mehrfach genannt. Das ist das erste, das erste Mal ist, dass man einen Wunsch überhaupt hat, eine Motivation, was tun zu wollen. Dann geht es darum, sich bei dem, was man tut, zu beobachten und herauszufinden, wie man es denn tut und dann nicht sofort zu reagieren. Wir nennen das Inhibition oder im Deutschen kann man innehalten sagen oder sich die Gewohnheit unterlassen, den Automatismus der Gewohnheit unterlassen. Und dann nutzen wir mentale Anweisungen, wie zum Beispiel, dass ich Kopf und Wirbelsäule in einen dynamischen Zustand bringe, indem ich eben den Halsmuskeln sage, dass sie weniger arbeiten brauchen, sodass mein Kopf sich ausbalanciert und meine Wirbelsäule mit Leichtigkeit in ihre natürlichen Kurven den Kopf nach oben folgt, sodass ich das tun kann, was ich tun möchte.
Immer mit diesem Fokus, aber eben dann oder mit diesen Bildern, ne, währenddessen.
Also Alexander selbst hat tatsächlich keine Bilder benutzt, sondern diese Direktiven.
Also Anweisungen im Prinzip, so gedankliche Anweisungen an deinen Körper, die Muskulatur, die Gelenke.
Ja, Directions, Order, Give Yourself Order war auch eine Formulierung. Und jetzt gibt es, wir sind in der dritten Generation, gibt es natürlich Anpassungen und für mich funktionieren Bilder sehr gut und ich erlebe auch immer Menschen, für die das sehr gut funktioniert, aber für andere nicht. Und dann nehme ich sehr anatomische Beispiele oder eben in Worten. Also das funktioniert eigentlich alles. Nicht bei jedem, aber man muss halt rausfinden, was funktioniert bei jeder Person. So.
Diese Alexander-Technik, die ist in Deutschland, meine Wahrnehmung, ja gar nicht so weit verbreitet oder so bekannt, wie zum Beispiel in Großbritannien oder in den USA. Du hast es selbst kennengelernt in einer Tanzschule in New York. Und ich glaube, in den USA ist gerade in diesen Musik- und Schauspielschulen halt diese Technik deutlich bekannter. Das ist interessant, weil ich sofort denken musste, als ich das gelesen habe, an Josef Pilates, der auch zu einer ähnlichen Zeit ja seine Idee. Pilates ist ja jemand, den es gab, ja. Josef Pilates, ein Deutscher aus Mönchengladbach, habe ich mich mal aus einem ganz anderen Kontext intensiv mit beschäftigt. Und der hat ja diese Bewegungsform entwickelt, war selber Boxer und so weiter. Aber gerade in diesem Tanz- und Schauspielbereich wurde das sehr aufgenommen. Der ist selber auch nach New York gegangen irgendwann und hatte dann sein Studio, sein Pilates-Studio. Er hat das selber gar nicht Pilates genannt, sondern Contrology. Auch wieder mit Kontrolle zu tun, ne? Give yourself orders. Und hatte dieses Studio neben der Oper, glaube ich, und deswegen kamen immer ganz viele Tänzer zu ihm. Und deshalb ist das heute noch so in diesem ganzen Tanz- und Schauspielbereich sehr beliebt, sehr bekannt, sehr verbreitet, eben Pilates zu trainieren. Klingt für mich so wie so eine Parallele, weil es auch zu einer ähnlichen Zeit war, so in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wo dann offenbar doch es einige Menschen gab, die begonnen haben, sich damit zu beschäftigen und dann gerade in diesem Tanz- und Schauspielbereich da das doch Anklang gefunden hat.
Ja, es geht ja darum, wenn man sich künstlerisch ausdrückt, eine gewisse Exzellenz zu erreichen. Also nicht nur einfach, dass es funktioniert, sondern dass es besonders gut funktioniert. Und da probiert man alles Mögliche aus, auf jeden Fall. Da ist eine große Offenheit dafür da. Ich erlebe das so, dass es in Deutschland so ist, dass es eine Familie gibt, die sind so wie Cousin und Cousine von Feldenkrais, Eutonie und Alexander-Technik. Haben alle auch Unterschiedlichkeiten, aber auch einen großen familiären Kontext. Und Pilates würde ich da außen vor lassen, einfach weil es mehr übers Tun geht und über die Anspannung und das Machen. Ja, und das ist in den anderen Methoden geht es mehr über die Wahrnehmung, wobei das jetzt auch nicht komplett stimmt. Ich habe auch Pilates-Klassen erlebt, die sehr über die Wahrnehmung gingen. Aber es ist einfach, ja, es gibt unterschiedliche Konzepte, die viele auch gut funktionieren. Man muss einfach für sich herausfinden, was passt.
Erlebst du das manchmal, dass, das ist so eine Vermutung, die ich habe, dass es doch viele Menschen gibt, gerade Menschen, die auch wandern gehen, die dann über dieses Strecke machen, oft auch kommen, die da gar nicht so einfachen Zugang finden zu diesem, ich sag mal, ja, ein bisschen explorativeren, ganzheitlicheren, ja doch auch dann manchmal von der Sprachlichkeit etwas tänzerisch geprägterem Ansatz, ja, fällt mir auch schon wieder jetzt schwer, das so richtig zu formulieren und in Worte zu fassen, aber die einfach ein bisschen diesen Zugang nicht so haben und dann doch vielleicht schneller mal zumachen und sagen, ja, das ist mir alles irgendwie hier zu schwurbelig. Vielleicht ist das ein richtiges Wort in dem Zusammenhang.
Ich glaube, wenn wir jetzt so darüber reden, kann das sein. Aber wenn Sie es erleben, ist es keine Frage mehr. Also ja. Das ist, gibt ja viele Dinge, die muss man einfach erleben und dann sagt man, oh ja, super, okay, mache ich. Weil man einfach spürt, ah, so geht's leichter und die andere Version geht schwieriger. Wenn man so Kontraste deutlich macht, probier es mal so aus und dann mach's mal auf die Art. Ah ja, so geht's leichter. Warum sollte man das nicht tun? Aber das ist eben etwas, wo es nicht um die Sprache geht, sondern um das Erleben.
Und es ist ja ganz oft, wenn Beschwerden irgendwo da sind, das habe ich zumindest schon oft erlebt, oft gehört von Menschen, dass sie genau dann eben sich öffnen für Dinge, denen sie sich vielleicht jahrelang nicht so geöffnet hätten, weil da einfach dieser Need da ist, dieses Bedürfnis, sagen, ey, ich habe jetzt schon so viel ausprobiert, ich kriege das einfach nicht weg und jetzt mache ich ja das auch nochmal und wenn mir das hilft, ja, dann, also ich glaube zwar nicht dran, ja, aber wer weiß.
Ja, klar, dann ist eine größere Offenheit da und viele Menschen kommen zur Alexander-Technik jetzt zu mir, weil sie wirklich ein Problem haben und weil sie schon einiges probiert haben und genau an dem Punkt sind. Das ist kein Allheilmittel und kein Wunderzeug. Man braucht eine Offenheit dafür und ein sich darauf einlassen, ausprobieren wollen. Also dieses sich damit beschäftigen wollen, wie man selber tickt. wenn man einfach nur drauf losmachen will, dann ist ja auch okay.
Bis man dann an seine Grenzen stößt. Ne? Solange man das nicht tut, ist es ja auch in Ordnung. Jetzt haben wir im Zusammenhang mit dem Wandern über Knie, Gelenke und so weiter gesprochen, Wirbelsäule, Kopf. Was ist denn zum Beispiel mit den Schmerzen, die ja oft auch auftreten beim Wandern, wenn ich jetzt einen Rucksack habe, der so dann doch irgendwann immer schwerer wird und ich am Ende des Tages das Gefühl habe, boah, meine Schultern sind total fest, die Schmerzen, die fühlen sich nicht gut an. Was sagst du Menschen, die mit so einem Problem kommen?
Also da sage ich ihnen das, was ich selber ausprobiere, weil ich habe ja auch schon längere Wanderungen mit 15 Kilo schwerem Rucksack gemacht, weil ich mit meinem Hund unterwegs war und auch für uns beide Essen für 3 Tage dabei haben musste und Zelt und alles. Und das wird schwer. Das Wichtige sind die Pausen. Und die nicht erst dann machen, wenn es weh tut, sondern präventiv. Das ist eine Sache, die wichtig ist. Und die andere ist, nicht in Starre verfallen. Also sich von den Riemen nicht runterziehen lassen, sondern sich immer wieder nach oben in die Riemen auszurichten und die Schulter nach außen denken, in die Breite. Und dann auch manchmal beim Gehen die leichte, sanfte Bewegungen einbauen. Mit dem Atmen sich weiten und öffnen, mit dem Einatmen zum Beispiel weiten und öffnen, mit dem Ausatmen wieder leicht nach vorne zusammen runden. Und das beim Gehen kann man das wunderbar integrieren. Funktioniert aber auch andersrum. Ich kann auch beim Einatmen nach vorne rollen. Also das ist beides möglich. Also in Bewegung kommen, wenn man merkt, also wenn man den Schmerz merkt, ist man in der Starre. Das ist eigentlich immer so. Und meistens ein bisschen zusammengezogen, zusammengesackt. Und da will ich rauskommen.
Ist es vielleicht sogar ganz gut, da so ein Objekt zu haben, an dem wir uns dann orientieren können in der Dreidimensionalität? Also den Rucksack da zu haben, nicht gegen den zu arbeiten, aber mit dem eben zu arbeiten und dann auch direkt zu spüren, aha, jetzt wird's leichter.
Absolut. Auch den, also wenn der auch gut gepackt ist, ne, ich meine, da gibt's ja auch ganz viele wertvolle Hinweise in guten Fachgeschäften, wie man das packt, so dass ich auch mich nach hinten zur Rückseite, also zu meiner Rückseite und dem Rucksack hin ausbreiten kann. Dann kann ich das Fass als Unterstützung wahrnehmen und nicht als schwere Last, die ich auch noch schleppen muss. Ich kann mich zum Rucksack hin nach hinten öffnen. Und dann öffnet sich meine Vorderseite und ich kann wieder leichter durchatmen und dann geht's wieder leichter, bis ich dann auch wieder mal eine Pause mache.
Maike, dann danke ich dir für die Einführung, die kurze, aber dann doch ja sehr aufschlussreiche und super interessante, für deine Mühen, so will ich es gar nicht sagen, dein Versuch, das hier zu beschreiben, eben verbal, was so schwierig ist, verbal zu beschreiben. Ja, und ermutigen die Hörerinnen und Hörer, sich damit mal auseinanderzusetzen, das vielleicht für sich selbst zu versuchen, vielleicht das noch zum Schluss, inwiefern können wir das selbst versuchen? Gibt es da vielleicht noch eine Empfehlung, eine Handlungsempfehlung oder dann natürlich im nächsten Schritt sich mal bei dir zu melden?
Ich habe zum Beispiel auch Audiodateien aufgenommen, mit denen man die konstruktive Ruhelage für sich einüben kann. Die empfehle ich zum Beispiel auch für Pausen beim Wandern, um zu regenerieren, weil was ich auch oft erlebe, ist, jetzt bin ich doch nochmal inhaltlich dabei, beim Wandern, wenn Menschen Pausen machen, die sagen, oh, jetzt muss ich erstmal eine Pause machen. Wuff. Und die sacken so zusammen und dann noch holen sie was zu essen raus, stopfen sich voll und dann wollen sie frisch weitergehen und das geht gar nicht, weil das ganze System ist runtergefahren. Und da muss man wieder hochkommen. Also da, wie mache ich überhaupt eine Pause? Damit kann man sich auch echt mal gut beschäftigen. Da liegt man also auf dem Rücken und hat die Füße aufgestellt, hat eine Unterstützung unter dem Kopf. Das ist die Lage, in der man am besten regenerieren kann. Und ich mache das tatsächlich auch immer in meinen Wanderpausen. Ich habe so eine Unterlage, die man eigentlich unter dem Zelt drunter hat. Die kann man ganz schnell ausfalten und dann lege ich mich da drauf, wenn es nass ist oder sonst auch direkt ins Gras. Das ist natürlich noch viel schöner. Und dann richte ich mich aus, auch natürlich mit meinen Gedanken. Und dann bin ich voller Energie im Weitergehen. Also es geht ja darum, den Körper in seine Regenerationskraft zu bringen und nicht ihn durch in neue Müdigkeit zu bringen in so einer Pause. Und es gibt natürlich auch Bücher, die hilfreich sind, um sich einen Eindruck zu verschaffen. Ich habe auch ein Buch geschrieben, was aber jetzt nicht so rein Alexander-Technik ist. Da ist ein Kapitel über Alexander-Technik. Da habe ich auch ein Arbeitsblatt drin. Das kann man sich auch auf meiner Webseite runterladen. Und diese Prinzipien durchgehen, um die auf verschiedene Aktivitäten anzuwenden. Zum Beispiel auf das Gehen oder auf das Sitzen am PC. Das ist ja auch eine Tätigkeit, die ganz viele Menschen betrifft.
Ich glaube, das ist was, ja, wo viele mit Sicherheit nochmal hinschauen dürfen, auf die neue Lust. So kamen wir rein in dieses Gespräch, auf die neue Lust am Wandern, wie wir die nochmal wieder aktivieren können, damit es einfach mehr Spaß macht und mehr Freude macht, da draußen unterwegs zu sein. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir für deine Offenheit und Neugier.
So, ich habe es eingangs gesagt, es gibt an dieser Stelle nochmal Informationen dazu, wie du tiefer reingehen kannst in dieses Thema, wie du Maike und ihr Angebot erreichen kannst. Als erstes alle weiterführenden Links und Infos zu den Themen aus den Podcast-Folgen, die gibt es immer in dem Newsletter, der diesen Podcast begleitet. Diesen Newsletter kannst du abonnieren unter christoförster.com/frei raus. Der erscheint immer am Sonntag und da packe ich dieses Mal natürlich alles das, was ich jetzt sage und noch einiges darüber hinaus, das packe ich da rein. Wenn du dich auf den Weg machen möchtest, um herauszufinden, ob du mit mehr Energie und weniger Schmerzen befreiter wandern kannst, um dir auch wieder Strecken zuzutrauen, die du dir vorher nicht zugetraut hast, dann guck dir doch mal die Halbtagesseminare von Maike an oder das Wanderretreat in der Rhön. Alle Infos dazu und auch die Infos zu Maikes Online-Coaching findest du auf ihrer Website maikelenz.de/wanderlust. Maike mit A. maikelenz.de/wanderlust. Ich danke dir fürs Zuhören. Freue mich, wenn du Freitag reinhörst wieder. Da gibt es eine kurze Folge, eine Try-Day-Folge und am nächsten Dienstag dann wieder die große Freiraus-Folge. Bis wir uns wieder hören, wünsche ich dir eine gute Zeit. Words.